Und der vierte Teil der Big Show 736 von Sportradar 360. Wir beginnen mit der NBA mit Sepp Dumitru. Es folgt NFL Rundown von Andreas Renner. Danach der Remains of the Week. Was ist liegen geblieben? Und hinten raus Klaus Bettstedt und Marcel Meinert zum Tennis. Und einer geht noch. Und bitte. Es ist die Big Show 736 und ich freue mich sehr, dass wir über die NBA sprechen können mit dem NBA-Chefkoch, Sepp Dumitru. Hi Sepp.
Hi Jens.
Du hast vor, ich glaube es war vor zwei Tagen, hast du eine elendslange Liste bei X gepostet an Leuten, die verletzt sind. Und es sind viele Leute, die verletzt sind. Wemby ist schon wieder raus. Giannis ist raus. Kann man da überhaupt eine Top-Priority-List machen, wer der NBA am meisten fehlt? Oder ist das ein grassierendes Problem, das wir in den letzten Jahren auch schon hatten? Oder ist es in diesem Jahr extrem?
Ich weiß nicht, ob es extrem ist. Ich glaube, da müsste man viel genauer in die einzelnen Spiele, wer hat wie welche Prozentzahl aller Partien und so weiter gefehlt. Es war in den letzten Jahren auch schon so. Ich glaube nicht, dass es in diesem Jahr mehr ist, aber es ist insgesamt, glaube ich, in den letzten Jahren, sagen wir mal, in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren scheint es zugenommen zu haben. Es sind sehr, sehr viele Verletzungen und sehr viele Teams, die auch, glaube ich, besorgt sind. Gerade was diese Wadengeschichten anbelangt. Wir haben oft gesehen, dass jemand mit einer Wadenzerrung trotzdem spielt und sich dann die Achillessehne reißt. Also je mehr wir medizinisch auch über die Korrelation zwischen diesen einzelnen Verletzungen lernen, desto vorsichtiger sind Teams auch geworden. Und gerade bei jemandem wie Mbanyama, ne, der ist für die nächsten 15 bis 20 Jahre eingeplant in San Antonio, sagen wir mal. Da werden wir jetzt sicherlich nicht für irgendwelche Spiele im November, im Dezember einer Saison so früh in seiner Karriere das Ding riskieren. Giannis zum ersten Mal mit einer Leistengeschichte, das gab es auch noch nicht. Aber wir merken, dass die Anforderungen an diese Spieler höher sind denn je. Das Tempo ist höher denn je und Teams sind einfach viel, viel vorsichtiger geworden. Wir haben zum Beispiel in Dallas gesehen, dass dieser, sehr fragwürdige, Teambesitzer, der jetzt langsam gelernt hat, dass es bestimmte Dinge gibt, die seiner Verantwortung obliegen als Governor der Dallas Mavericks, Patrick Dumont, dass der jetzt ein Veto eingelegt hat bei Anthony Davis und dessen Verletzung und dass er klar gesagt hat, ich will den nicht zurückhaben, bis wir die Daten von unserem eigenen medizinischen Stab haben, die bestätigen, dass es kein erhöhtes Verletzungsrisiko gibt, wenn er zurückkommt. Denn als sie für ihn getradet haben in der vergangenen Saison, der kontroverse Deal, jeder erinnert sich, da hat er gespielt, hatte eine Vorgeschichte und hat sich dann verletzt und war 6 Wochen raus. Und das wollen sie natürlich verhindern. Klar, Dallas, wir haben oft drüber gesprochen, Jens, das ist sowieso ein komplettes Fiasko, aber die Anzahl der Stars ist erschreckend hoch und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, wie es den Fans da draußen geht, aber wenn ich diese Spiele einschalte und ich muss erstmal gucken, wer spielt denn da überhaupt, dann ist es A, frustrierend und ich glaube für den 0815-Fan umso mehr und ich muss dann erstmal selbst herausfinden, was sagt mir denn das über dieses Team? Also wenn jetzt die San Antonio Spurs gut dastehen, obwohl Wembanyama nicht spielt, dann ist es natürlich umso wichtiger zu wissen, wenn er dann zurückkommt, dass das ein Team ist, das mit einem Wembanyama, einem der besten Spieler der Liga, sicherlich ganz, ganz andere Ambitionen hat, als wenn sie da unten jetzt rumdümpeln. Wenn Milwaukee ohne Giannis keine Chance hat, ja, dann haben sie mit ihm wahrscheinlich auch nicht so große Chancen, irgendwas zu reißen. Also das sind alles so Dinge, die beeinflussen, glaube ich, auch unsere Perzeption der NBA und dessen, was da abgeht, sehr, sehr arg. Und leider ist es momentan so, dass Nacht für Nacht einige oder die meisten der absoluten Topstars eher nicht dabei sind, als dabei sind.
Okay, hold your thought on Giannis und den Bucks, aber gehen wir nochmal nach Dallas. Ich glaube, ich habe bei The Athletic gelesen, dass der Besitzer, den du angesprochen hast, Dumont, komplett unterschätzt hat, ja, diese Verbindung, die Dallas-Fans mit den Mavs haben, davor natürlich mit Dirk gehabt haben, aber jetzt mit Luca gehabt haben. Es ist irreparabel, Sepp. Wir haben ja letztens auch darüber gesprochen, aber es ist irreparabel, was da passiert ist. Und Nico Williams, ich glaube ja nicht, der tradet ja nicht den Franchise-Player, ohne dass der Besitzer sagt, mach das. Das ist jetzt ein Fall Guy. Hat Nico Williams überhaupt noch eine Zukunft in der NBA?
Nico Harrison meinst du, ne?
Nico Harrison, ja.
Der ist raus und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand ihm noch irgendwann mal eine Chance gibt. Es sei denn, und ich bin ja absichtlich zynisch, er war tatsächlich ein Geheimagent der Los Angeles Lakers. Und die
Rob Pelinka.
Genau. Rob Pelinkas Geheimagent. Spaß beiseite. Also das war's. Das ist ein, wie du sagst, irreparabler Schaden, den er da angerichtet hat für eine Franchise. Und Dumont auch absolut planlos gewesen. Also man wusste vorher schon, dass das kein Typ ist, der aus dem Basketball kommt. Das ist jemand, der in diese Familie reingeheiratet hat, in die Adelson-Familie, eine der Milliardärsfamilien, eine der sehr Trump-nahen, sehr kontroversen Besitzerfamilien, die von Mark Cuban damals die Anteile übernommen haben und das Team sozusagen gekauft haben. Und Dumont ist absolut planlos. Also das habe ich immer wieder schon gesagt, auch im vergangenen Jahr schon. Das war klar, dass da jetzt jemand reinkommt, der das wahrscheinlich niemals wirklich verfolgt hat. Das ist jetzt nicht mal ein Fan. Und er war sicherlich, also es wäre schwer, jemanden zu finden, der so involviert ist, auch ins Tagesgeschäft und immer vor Ort ist und sich so viel Mühe gibt und der auch mit so viel Herzblut dabei ist wie Mark Cuban. Das war von vornherein sehr unwahrscheinlich, dass Dallas nochmal so einen Besitzer findet. Das sieht man generell selten in der NBA. Aber es gibt tatsächlich unter diesen Besitzern sehr viele, die zumindest einigermaßen einen Plan haben, A oder B, wenn sie keinen so Plan haben, die versuchen, sich schlau zu machen und die Leute dann operieren lassen, die wissen, was sie tun. Jetzt war es leider so für die Dallas Mavericks, Double Whammy, sowohl der General Manager, der völliges Hirngespinst und der gedacht hat, er wäre schlauer als der Rest der Welt. Und wenn irgendjemand ihm gesagt hätte, hey, sei mal vorsichtig, dann ich glaube, das hätte jedem anderen gereicht. Jedem anderen Manager. Er dachte, er ist der Schlauste von allen. Und ein Besitzer, der wahrscheinlich ihm vertraut hat, der gesagt hat, mach mal, was du willst. Aber das hätten wahrscheinlich 28, 29 der anderen 30 Teambesitzer nicht so gemacht in der NBA. Denn irgendwelche Bedenken wären genug gewesen, um diesem Trade nicht zuzustimmen. Also wenn du den machen willst, dann kannst du den später auch noch tun. Und ja, es ist, der Schaden ist angerichtet für Dallas und die einzige Möglichkeit, die sie jetzt noch haben, ich glaube, diese ganze Vision, in Anführungszeichen, die Nico Harrison hatte, dass dieses Team dann mit Anthony Davis und mit Kyrie und diesen ganzen Puzzlestücken, die er ja blöderweise geholt hat, weil sie so perfekt zu Luka Doncic und dessen Spielstil passen. Das ist jetzt völlig redundant alles. Du brauchst keine drei Big Men mehr, du brauchst keine Rollman mehr, du brauchst keine Verteidiger mit Länge auf allen Positionen, um diese Schwächen von Luka aufzufangen. Das ist ein Wolkenkuckucksheim gewesen von vornherein. Und dass er das selbst quasi sabotiert, ist an sich schon schlimm genug. Noch schlimmer ist, dass Dallas jetzt mit diesem Team feststeckt, dass sie einen Cooper Flagg einen haben, um den sie herum aufbauen könnten, dass sie aber nach wie vor Kyrie haben und AD und Klay Thompson und diese ganzen Veteranen, die müssen sie veräußern. Und Dumont hat wahrscheinlich eingesehen, dass A, es geht so nicht, B, diese Fanbasis, die ist so passioniert und die hat auch in all diesen Dekaden um Dirk Nowitzki und dann auch als diese Staffelübergabe stattgefunden hat von Dirk zu Luka, einen ganz anderen Bezug gehabt zu diesem Team. Und die war völlig entfremdet. Und dieser Hass, muss man so sagen, der war allgegenwärtig. Und die Mavs haben selbst gesagt, also in Dallas zu spielen in diesen Monaten seit dem Trade, das war, als hättest du ein Auswärtsspiel. Das war schlimmer als bei einem Auswärtsspiel. Weil bei einem Auswärtsspiel weißt du, womit du es zu tun hast. Aber dass deine eigenen Fans dich quasi permanent ausbuhen und fordern, dass jemand gefeuert wird und jemandem die Krätze an den Hals wünschen. Das ist natürlich ein unmögliches Unterfangen gewesen und Dumont, der Druck wurde zu groß. Und was willst du da machen? Du kannst nicht die Spieler feuern. Also feuerst du den, der das überhaupt erst herbeigeführt hat. Es wird aber noch lange, lange dauern, bis Dallas aus diesem Schlamassel raus ist. Vermutlich Jahre, denn das sieht sportlich, finanziell und auch was den Kader anbelangt, das sieht alles katastrophal aus und ey, wenn du deine Arbeit nicht vorher machst, wenn du deine Hausaufgaben nicht vorher machst, ja, dann gibt es eben eine 6 und die hat Dumont und die Mavs, die haben sie jetzt eben kassiert.
Tanking-Modus habe ich da bei dir auch gelesen.
So, absolut.
Zurück nach Milwaukee. Giannis hat mit den Bucks den NBA-Titel gewonnen und jetzt sieht er, wenn ich bei dem Team nicht spiele, gut sind wir nicht. Steigert das aus deiner Sicht die Chancen, dass er vielleicht nach New York geht oder generell das Team wechseln möchte?
Die Chancen steigen natürlich, umso mehr er sich entfernt von diesem Titel und umso mehr sich Milwaukee auch entfernt von diesem Contender-Status. Er war es gewohnt, dass die Bucks zumindest in der Konversation sind, aber in den vergangenen zwei Jährchen aus verschiedenen Gründen, ne, Team auseinandergerissen, die Veteranen, Holiday, Middleton, dann Brook Lopez in diesem Sommer nach und nach gegangen und das ist jetzt ein Team, das ganz anders aussieht. Kann er im Alleingang dieses maximal mittelklassige Team in die Belletage der Eastern Conference führen. Die Chance ist da, weil du hast ohne Indiana und ohne Boston hast du viel, viel mehr Platz. Aber wir sehen, dass es sehr, sehr schnell geht. Also die Cavs und die Knicks sind nach wie vor da, sind stärker als die Bucks, was den Kader anbelangt. Jetzt ist ein Team wie Detroit auf einmal plötzlich am Rasieren. Können die Bucks ein Team wie Detroit, könnten sie die in den Playoffs schlagen? Vielleicht, wenn Giannis am absoluten Top-Level performt. Aber dann hast du ein anderes Problem. Wenn du den Osten gewinnen solltest, also selbst wenn Giannis über sich hinauswächst, und das haben wir ja gesehen in den ersten 4 Wochen der Saison, er hat absolut dominiert, das sind unfassbare Leistungen. Alle haben von Wemby gesprochen und den anderen Superstories, aber Giannis definitiv einer der besten Spieler bisher gewesen. Wenn du den Osten gewinnen solltest, wenn alles perfekt für dich passt, dann hast du nach wie vor ein Problem. Der Osten ist nicht der NBA-Titel. Ja? Dann hast du OKC vor der Nase oder ein Denver vor der Nase oder wer auch immer da aus dem Westen kommt. Und Milwaukee ist definitiv mindestens eine Stufe unter diesen Teams. Und dann wird es davon abhängen, was die Bucks machen in puncto Personal, in puncto Teamumbau. Das mit Damian Lillard, das war ein weiterer Versuch. Also eins darf man den Milwaukee Bucks niemals vorwerfen.
Sie haben, dass sie es nicht versucht hätten.
Genau. Sie haben den Titel geholt. Und danach passiert sehr, sehr oft. Da sehen wir immer, Kader wird zu teuer, Kader wird zu alt. Milwaukee ist nicht dafür bekannt, dass sie die Spieler, die sie draften, überhaupt verpflichten. Ich glaube, Giannis ist der einzige Spieler, den sie selbst gedraftet haben, der dann nach seinem Rookie-Vertrag eine Extension bekommen hat, beziehungsweise einen anderen Vertrag. Und das liegt jetzt schon mehr als 10 Jahre zurück. Also die Bucks machen das mit den Veteranen. Das mit Lillard hat nicht funktioniert. Ja, dann wurde dann eben Lillard entlassen. Kontrovers und Miles Turner geholt. Das ist jetzt ein neuer Versuch. Und das werden sie immer wieder versuchen, um Giannis eben zu halten. Giannis will dort bleiben. Er ist dort happy. Er ist den Bucks auch für immer dankbar. Ich habe ihn mehrfach schon gefragt, was das für ihn bedeutet überhaupt. Und Milwaukee für ihn, das ist ein Zuhause. Das ist genauso Zuhause für ihn wie Athen, wie Griechenland. Dort ist er aufgewachsen. Dort hat er seine Familie gegründet. Also das ist schon auch eine persönliche Sache. Das ist jetzt nicht nur so, oh, ich will jetzt hier nur Titel gewinnen. Ne? Also das sind auch Menschen am Ende des Tages. Und Giannis ist definitiv einer der korrektesten Typen, aber er will natürlich auch gewinnen und er wird jetzt sicherlich nicht happy damit sein, die nächsten 6, 7, 8 Jahre, je nachdem wie lange seine Karriere noch dauert, irgendwo im Mittelfeld, im unteren Mittelfeld oder außerhalb der Top 4 im Osten da rumzudümpeln. Wenn es nicht funktionieren sollte, dann kann es gut sein, dass er irgendwann sagt, hey, okay, ich gehe woanders hin. Erinnerst du dich an Kevin Garnett damals in Minnesota? Der hat auch jahrelang, hat das immer wieder probiert. Das Gute für Milwaukee ist, dass Giannis schon gewonnen hat. Und er hat im Endeffekt, er hat das schon, was viele jagen. Kevin Garnett hatte das damals nicht. Ja, ein Charles Barkley, als der nach Phoenix ist und dann nach Houston, der hatte das damals nicht. Viele Veteranen in der NBA, viele der besten Spieler aller Zeiten, die haben das nie geschafft, was Giannis geschafft hat. Das beschwichtigt natürlich ein bisschen und das nimmt auch so ein bisschen den Druck, glaube ich, das unbedingt jetzt haben zu müssen, damit er vollendet durch seine Karriere geht. Aber die Zeit tickt natürlich.
Ja. Macht sie. Für niemanden tickt sie allerdings schneller als für LeBron James und der ist zurückgekommen am Dienstagabend und Sepp, lass uns damit vielleicht dann auch mit der Significance. Ich lese, er hat wie Historisches geschafft. Ich glaube, er hat Reggie Miller in der Kategorie Three Points Made überholt. Ist das signifikant aus deiner Sicht?
Es ist insignifikant, weil LeBron James einfach das höchste Volumen aller Spieler aller Zeiten hat. Also wenn man über die Besten aller Zeiten spricht, dann war Kareem Abdul-Jabbar immer der Standard für die meisten Saisons am absoluten Limit, für die meisten Punkte, für Karrierespiele und so weiter. Nicht, dass er die meisten Spiele hätte, da gab es vorher andere, aber LeBron hat all das überholt. Und ist klar, je länger du spielst, vor allem auf so vielseitige Art und Weise, und das war LeBron James seine gesamte Karriere über, dann hast du irgendwann ne, Checkmark, diese ganzen Listen durch. Und vielleicht ist das eines seiner Ziele, vielleicht ist es eine seiner Arten und Weisen, dieses Gespenst, wie er es immer nennt, namens Michael Jordan einzuholen. Was aber die Höhe anbelangt, in der geflogen wurde, da kommt, glaube ich, niemand an MJ heran. Was die Länge beziehungsweise die Dauer des Fluges anbelangt. Ich glaube, da ist LeBron James einfach in einer Kategorie für sich und diese ganzen Kategorien, die er da eine nach der anderen für sich beeinnahmt, das spricht dafür. Saison 23, das ist auch wieder so ein Ding, das hat sonst niemand geschafft. Er hat gestern gewitzelt, allein die Frage gibt ihm schon Rückenschmerzen. Also das ist schon eine unfassbare Leistung. Und wie gesagt, diese Diskussion, greatest of all time und so, die wird es immer geben. Er ist definitiv in der Konversation mit drin. Je nachdem, was man selbst mehr gewichtet, ist es die Dauer 23 Jahre auf diesem Niveau, hat es nie gegeben, wird es vermutlich auch nie wieder geben. Oder ist es einfach die Höhe? Ist es der perfekte Finals-Record mit 6-0 und einfach diese Signifikanz auch für den Basketball an sich? Aber das ist ungeachtet dessen. Also es könnte die letzte Saison sein, die LeBron James in der NBA spielt, oder die vorletzte. Ich glaube, er kann den Lakers helfen. Ich glaube, er würde irgendwo anders besser hinpassen als bei den Lakers. Aber ungeachtet all dieser Dinge, genießen, solange er noch da ist, solange man es kann, und vielleicht für einen Moment vergessen, diese ganzen Episoden und das ganze Theater und das ganze Kontroverse während seiner Karriere, was zumindest das Sportliche anbelangt und all das, was LeBron James für viele unsympathisch gemacht hat. Ich glaube, das kann man gegen Ende einer solchen Hall of Fame illustren, einmaligen Karriere ruhig mal ad acta legen und dementsprechend auch würdigen, was das eigentlich für ein einzigartiger Spieler ist.
Lass zum Abschluss mir eine Theorie geben. Ich bin natürlich auch im Camp Michael Jordan, aber A, war ich damals natürlich viel jünger und begeisterungsfähig, ist das Erste. Aber zweitens, was ich auch glaube, ist, dass wir über Jordan so viele Dinge damals nicht gewusst haben. Das Einzige, was wir gewusst haben, privat irgendwo, war, naja, der hat, glaube ich, beim Golf um viel Geld teilweise gespielt und dass da, glaube ich, eine Investigation gegeben hat, der NBA. Aber heutzutage wissen wir so viel über, es gibt kein Mysterium mehr so richtig. Und das finde ich schon spät mit rein. Also Michael Jordan war schon irgendwie, man hat nicht täglich Zugriff auf ihn gehabt und das hat ihn umso spannender gemacht. Kannst du der Theorie was abgewinnen?
Ja, das ist absolut so. Und das ist leider eine der Produkte unserer Zeit, dass es fast keine Mysterien mehr gibt. Ne? Da gibt's immer diese Theorie, wir sollten weniger übereinander wissen. Das würde, glaube ich, das Miteinanderleben um einiges spannender machen und um einiges begeisterungsfähiger. Und bei Jordan war sehr viel Mysterium. Es gibt auch viele, die ihn kritisch sehen. Jordan hat eine elendslange Liste auch von dem, was wir wussten. Ne? Also da gab es alle möglichen Geschichten auch damals schon. Dinge, die schon damals kontrovers diskutiert wurden, aber dieses permanente in den Medien immer 24/7, 365, das gab es eben nicht. Das ist LeBron James, sein Zeitalter. Und er ist auch, ich glaube, menschlich nicht ansatzweise so kontrovers gewesen oder hatte so viele Dinge, die zumindest fragwürdig sind für manche, wie in Michael Jordan. Also das ist ein ganz anderer Charakter. Am Ende des Tages kommt es auch immer drauf an, und das finde ich auch das Schöne, was ist man selbst für ein Typ so? Für wen würde man eher in die Fahne schwenken, für wen würde man eher in den Krieg ziehen? Das ist eher dieser Typ oder ist es dieser Typ? Das sagt auch, glaube ich, viel mehr über einen selbst aus, als dann über die anderen. Und dieses kritisch sehen von wegen, ja, du hast ja keine Ahnung und du hast ja keine Ahnung. Und gerade auf diesem Niveau, wo es eben zwei solche einzigartigen Typen gibt das eine ist eben das Volumen und das andere ist eben die Fallhöhe. So, das ist ein mega interessantes psychologisches Case Study auch und gibt viel mehr Einblick in die Leute, die das wirklich diskutieren. Für mich, ich war schon immer der Meinung, es gibt einfach besser als perfekt kann es nicht sein, zumindest was das Basketballerische anbelangt und das Menschliche. Jens, du weißt selbst, wie es ist, du hast mit vielen dieser Typen auch schon geredet. Das sind am Ende des Tages sind es auch nur Menschen und die sind genauso fehlerbehaftet wie du und ich und jeder andere da draußen auch. Und dieses Idealisieren und dieses auf den Podest stellen und immer so tun, als wären das perfekte Menschen, auch die sonst keine Fehler gemacht haben im Leben. Das ist alles vermessen. Also ich finde, man kann LeBron James feiern, man kann Michael Jordan feiern. Ich wusste nicht, dass wir darüber sprechen, aber ich glaube, sie haben beide diesem Spiel etwas gegeben, was nur die wenigsten geschafft haben. Und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, also selbst wenn man es nicht unbedingt mit LeBron James hält, würdigen, solange es noch da ist, denn irgendwann ist es weg und dann bleiben eben nur noch Geschichten und dann bleiben nur noch theoretische Diskussionen, so wie es der Generation heute auch geht über die Larry Birds und die Magic Johnsons und die Kareem Abdul-Jabbars und die Will Chamberlains dieser Welt. Und da heißt, ja, gab es das 100-Punkte-Spiel wirklich? Und ja, Kareem, der hat dagegen Fliesenleger gespielt und Magic und Bird, das war alles inszeniert von der NBA und so weiter und so weiter. Also, wie gesagt, jedem das Seine. Jedem seine Vorlieben lassen und das macht es, finde ich, auch spannend, diese Diskussion, ohne dann den anderen angehen zu müssen und so zu tun, als hätte man selbst das Wissen gepachtet.
Der Auftrag für mich bis zum nächsten Mal, wenn Sepp wieder in der Show ist, herauszufinden, ist jetzt, warum, was sagt es über mich selbst auf, dass ich eher Team Michael Jordan bin als Team LeBron James. Danke dir, Sepp. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 736.
Hier ist Corbinian Holzer und ihr hört Sportradio 360.
He's all by himself. Fires into the end zone. Caught! Touchdown! No! No! And he's got a touchdown. He is Houdini. What a play. Oh, he's got the first down. How about Roethlisberger? Wow!
Die Big Show 736, Sportradio 360, Renners NFL Rundown mit Andreas Renner. Am Sonntag übrigens Musikradio 360, nochmal der Hinweis auf unserer Seite abrufbar. Aber Andreas hat auch einen eigenen, unter Anführungszeichen, Podcast-Feed. Und ich schicke den Link dann nochmal bei Twitter raus, also bei X und auch bei Blue Sky. Bitte unbedingt abonnieren. Andreas, also folgendes. Andy Reid hat, also Kansas City hat gegen Denver verloren. So viel ist gewiss und das ist ein wichtiges Spiel gewesen, finde ich. Und Andy Reid sagt, dass die Chiefs die kleinen Dinge besser hinbekommen müssen. Okay, jetzt sind sie 5-5. Wo liegen aus deiner Sicht aber die großen Probleme der Kansas City Chiefs?
Ich glaube, die Wahrheit ist ein bisschen unkonventionell. Die Chiefs haben letzte Saison sehr, sehr viele Spiele gewonnen und dabei häufig sehr schlecht gespielt, gerade in der Offense. Das war frustrierend, auch für die eigenen Fans. In dieser Saison sind sie nicht mehr so erfolgreich, was die Ergebnisse angeht, aber sie spielen tatsächlich des öfteren mal attraktiveren Football. Patrick Mahomes hat gesagt, ja, die Bilanz ist nicht so gut, aber es macht mehr Spaß in dieser Saison. Frustrierend ist allerdings, dass sie jetzt gegen Buffalo und auch am vergangenen Wochenende halt in Spielen gegen direkte Konkurrenten nicht gut ausgesehen haben. Und das beschert ihnen jetzt halt ernsthafte Schwierigkeiten, was die Qualifikation für die Playoffs angeht. Die Playoff-Chancen sind immer noch bei etwas über 50%, je nachdem, wem man dann glauben mag. Aber bei den Chiefs ist das größte Problem, dass sie die knappen Spiele, die sie letztes Jahr noch gewonnen haben, dieses Jahr verlieren. Die Defense ist hat immer noch eine Menge Qualität. In der Offense läuft's eigentlich auch besser als in der vergangenen Spielzeit mit einigen Einschränkungen. Erstens, wir haben uns gefreut, dass die Receiver jetzt alle wieder mit dabei sind. Zum Beispiel Rashee Rice und auch Xavier Worthy, die jetzt die letzten paar Wochen gespielt haben. Aber man hat immer noch den Eindruck, dass da noch nicht die richtige Mixtur gefunden ist, dass sie einiges haben, womit man arbeiten kann, aber dass das vielleicht nicht hundertprozentig zusammenpasst, obwohl sie den besten Quarterback der Welt haben. Und die andere Sache ist, in der Offense fehlt halt auch im Vergleich zur vergangenen Saison absolut das Laufspiel. Und man hat den Eindruck, dass die Trainer da auch nicht wirklich drauf vertrauen. Man probiert's ja gar nicht. Und das erhöht nur den Druck, der sowieso schon auf den Schultern von Patrick Mahomes und von den Wide Receivers lastet. Und im Moment führt das halt dazu, dass die Chiefs ihre Spiele sehr häufig sehr knapp verlieren.
Shedeur Sanders hat endlich oder eben nicht sein Debüt gegeben, je nachdem, wie man sieht. Und ich höre immer den Podcast von Dan Labbertard in Miami. Und Dan Labbertard himself von Miami Herald. Ist er noch bei Miami Herald? Ich weiß es nicht. Jedenfalls war er früher bei Miami Herald, jetzt hat er sich dumm und dämlich verdient mit dem Podcasten. Der hat sicher nicht als einziger gesagt, der ist einfach nicht ready. Was, Andreas, hätte man realistisch erwarten dürfen? Und gibt es überhaupt eine Perspektive für den Sohn von Deion Sanders?
Tja, wer hätte das gedacht, dass das so läuft mit Shedeur Sanders in seinem ersten Spiel? Ehrlich gesagt, müsste man die Frage so stellen, wer ist überrascht? Denn es gab ja schon gute Gründe, warum Shedeur Sanders nicht so hoch gedraftet wurde, wie das viele vorher erwartet haben. Es gab klar erkennbare Schwächen bei ihm. Das etwas Frustrierende ist, dass jetzt bei seinem Debüt genau diese Schwächen, von denen man schon vor der Saison wusste, dass er sie hat und wo er jetzt eigentlich Zeit hatte, dran zu arbeiten, dass die alle wieder da sind oder alle immer noch da sind. Dass er den Ball nicht schnell genug wirft, dass er möglicherweise nicht die richtige Spielübersicht hat, das Spiel nicht gut genug lesen kann und vor allen Dingen, dass er immer hinten seitwärts aus der Pocket rausläuft und dann auf diesem Level athletisch nicht gut genug ist und zu viele Sacks frisst. Das sind alles Sachen, die kannte man schon. Man hätte halt gehofft, dass er in den ersten Wochen, die er jetzt in der NFL ist, die Chance hat, daran zu arbeiten. Offensichtlich ist das nicht passiert. Aber wenn wir jetzt ernsthaft darüber reden, ob es eine Perspektive für ihn gibt. Natürlich gibt es eine Perspektive für ihn. Die Bilanz in seinem ersten Spiel, statistisch gesehen, war eine Katastrophe. Aber schaut euch mal die Bilanz im ersten Spiel von, sagen wir mal, Hall of Fame Quarterback John Elway an. Das war auch ein totales Desaster. Wir reden hier davon, dass Leute aus dem College kommen und auf einem komplett anderen Niveau Football spielen müssen. Und dass es ab und zu mal Wundertiere gibt, bei denen das sofort gut funktioniert, verstellt uns immer den Blick dafür, dass das nicht die Normalität ist. Die Normalität ist das, was jetzt bei Shedeur Sanders passiert. Der kommt in die NFL und muss sich erstmal zurechtfinden, hat ja auch unter der Woche sich nicht intensiv vorbereiten können mit der ersten Mannschaft, weil er war ja der Backup und er kam ja erst nach einer Verletzung rein. Also da kommen schon viele Sachen zusammen. Natürlich hat Shedeur Sanders eine Chance, aber er muss halt ernsthaft daran arbeiten, seine Defizite zu minimieren. Und einiges davon ist vielleicht auch tatsächlich nicht reparabel, das werden wir sehen. Aber nach einem Spiel dann das abschließende Urteil über einen Spieler zu fällen, ist vielleicht ein bisschen früh. Also ein kleines bisschen mehr Geduld wäre da schon ganz gut.
Der schmerzvolle Blick nach Pittsburgh, jetzt hat es im Vergleich zum Engagement bei den Jets, wo er, glaube ich, was, ein Spielzug, wo sich Aaron Rodgers schwer verletzt hat, hat es eh lange gedauert. Aber jetzt ist eben dieser Aaron Rodgers verletzt. So wie ich es verstehe, ist es nicht die Wurfhand. Anyway, wird das am Ende egal sein, weil die Steelers generell nicht gut genug sind, um auch nur eine einzige Playoff-Partie zu gewinnen? Oder darf ich mich schon ein kleines bisschen über den klaren Sieg gegen Cincinnati freuen?
Ja, also was die Steelers angeht, ich glaube tatsächlich nicht, dass die Verletzung von Aaron Rodgers einen großen Unterschied machen wird. Aber nicht, so wie die Frage gestellt ist, weil die Steelers in Playoffs vielleicht sowieso kein Spiel gewinnen können, weil sie in der ersten Runde ausscheiden. Sie haben immerhin noch statistisch gesehen eine 50% Chance, die Playoffs zu erreichen. Und wenn man das schaffen kann, dann sollte man das auch versuchen. Man versucht ja auch, eine Mentalität in der Mannschaft zu verankern, wo das Gewinnen halt dazugehört. Aber sind wir mal ganz ehrlich, was jetzt Aaron Rodgers angeht. Aaron Rodgers ist, so wie er in den letzten Wochen gespielt hat, mit der schlechteste Quarterback der NFL. Der wirft nur Pässe, bei denen er dafür sorgt, dass er möglichst wenig Hits kassiert. Die haben beim letzten Spiel einen Schnitt gehabt von minus Yards pro Completion. Also an dem Punkt, an dem der Ball gefangen wurde, war er durchschnittlich der Receiver hinter der Line of Scrimmage. Da ist null Risiko, der will keine Interceptions werfen. Der wirft entweder kurze Screens auf die Seite oder irgendwelche langen Bälle, wo sie nur seinen Receiver fangen kann und versucht, den Ball so schnell wie möglich zu werfen, damit er keine Prügel bekommt in der Pocket. Das ist halt ein komplett anderer Spieler als das, was wir früher kennen. Das Problem ist, dass in der Diskussion immer noch so getan würde, als wäre Aaron Rodgers der Aaron Rodgers von früher. Aber die Zeiten sind vorbei. Und ganz ehrlich, Mason Rudolph kriegt das, was Aaron Rodgers hinkriegt, auch hin. Möglicherweise besser.
Die Bears wiederum haben eine 7-3 Bilanz, haben gegen die Vikings gewonnen. Und das, obwohl Caleb Williams nicht brilliert. Andreas, ich fühle es schon, aber die Frage ist, du als Experte, fühlst du auch schon die Vibes von 1985, 86, wo die Defensive von Chicago der Legende nach ja auch ziemlich stark war?
Naja, die Erklärung ist ein bisschen einfach. Caleb Williams spielt nicht überragend, aber, das muss man auch dazu sagen, nicht schlecht. Und wenn die Bears dann Spiele gewinnen, dann muss es an der Defense liegen. Wenn es an der Defense liegt, gibt es dafür nur einen einzigen Grund, nämlich, dass sie unglaublich viele Turnovers erobern. Auch zum Beispiel jetzt im letzten Spiel gegen die Minnesota Vikings, wo sie zwei Interceptions gefangen haben. Da liegen sie der Liga ganz vorne. Also die Turnover-Bilanz von den Chicago Bears ist extrem gut. Das ist aber ehrlich gesagt so ziemlich das Einzige, was diese Defense wirklich gut macht. Die Passverteidigung hat Verletzungsprobleme auf den Cornerbacks, spielen keine Top-Leute. Die Top-Leute kommen jetzt dann demnächst möglicherweise von der Verletztenliste zurück. Sie haben große Probleme, das gegnerische Laufspiel zu stoppen. Also mit der großen Bears-Defense von 1986 hat das nichts zu tun, was hier auf dem Platz steht. Es ist aber so, dass die Bears, und das können wir jetzt vergleichen mit den Chiefs zum Beispiel, die Chiefs spielen viele knappe Spiele und verlieren sie, nachdem sie sie im letzten Jahr alle gewonnen haben. Die Bears spielen in diesem Jahr viele knappe Spiele und gewinnen sie fast alle, weil sie oft dann im letzten Quarter noch einen Drive hinlegen, der das Ergebnis nochmal dreht. Ja, und das kann natürlich sich sehr schnell wieder ins Gegenteil verkehren. Das ist also so ein bisschen, wie die Amerikaner sagen, Fool's Gold. Eine Fata Morgana, diese 7-3-Bilanz macht die Bears besser, als sie tatsächlich sind. Aber trotzdem ist es natürlich von da, wo sie in den letzten Jahren waren, ein Riesenfortschritt, jetzt eine ernsthafte Chance auf den Divisionstitel zu haben.
Ja, und hinten raus dann natürlich immer die Frage, die Must-Sees des Wochenendes.
Ja, ich denke, das Highlight im frühen Slot, also 19 Uhr unserer Zeit, ist die Partie Chiefs gegen Colts. Über die Chiefs haben wir jetzt gerade ja geredet. Die haben jetzt eine 5-5 Bilanz gegen die Colts, die im Rennen sind um die beste Bilanz in der AFC. Und wenn die Chiefs das jetzt verlieren, dann wird's mit den Playoffs langsam knapp. Man kann eigentlich den Divisionstitel schon abschreiben, weil da der Rückstand schon zu groß ist. Aber mit einer Bilanz von 5 Siegen und 6 Niederlagen müsste man praktisch die restlichen Spiele allesamt gewinnen. Und ja, da sind noch ein paar schwierigere Aufgaben mit dabei. Und die Mannschaft ist ja jetzt in den letzten Wochen auch nicht dadurch aufgefallen, dass sie extrem konstant gute Ergebnisse erzielt hat. Der späte Slot diesmal ist tatsächlich, also da ist einiges mit dabei, da muss man ganz klar sagen, das sind auf dem Papier keine Highlight-Spiele. Ein Traditionsduell ist natürlich Cowboys gegen Eagles, die Cowboys mit 4 Siegen, 5 Niederlagen und einem Unentschieden sind vielleicht ein Test für die Eagles, aber die Cowboys brauchen halt hier einen Sieg, um sich weiter im Rennen um die Playoffs zu halten. Könnte aber gut sein, dass das gegen Philadelphia ein bisschen viel verlangt ist. Und dann haben wir noch Sunday Night Football mit den Rams. Das ist möglicherweise für viele Experten zumindest das beste Team der Liga, Stand heute. Und die haben es zu tun mit den Buccaneers, die gut in die Saison gestartet sind. Zuletzt ging es ein bisschen auf und ab und sie haben dann auch in Buffalo verloren, aber das war auswärts und gegen einen schweren Gegner. Also die Buccaneers haben immer noch ein gutes Team, aber halt auch eine ganze Reihe von Verletzungen. Insofern, die Rams sind da Favorit, aber das ist schon ein gutes Spiel, wo wir uns, glaube ich, auf gute Unterhaltung bei Sunday Night Football freuen können.
Ja, vielen Dank, Andreas. Das war Renners NFL Rundown. Nochmal der Hinweis, Musikradio 360, abonniert den Feed. Aber ihr könnt die Shows auch nach wie vor bei uns auf der Homepage anhören. In der Big Show 736 gibt es eine kurze Pause.
Hallo, hier ist Jörn Reuss und ihr hört Sportradio 360.
And now for something completely different.
The remains of the week. Ist denn was übrig geblieben? Immer ist irgendwas übrig geblieben. Für alle die, die es nicht erwarten konnten und nicht erwarten können, was es Neues zum glorreichen ASK, ehemals Pumpenbauer, ehemals Stadtwerke Volzberg, jetzt glaube ich ASK Münzer Volzberg gibt, nichts, habe ich letzte Woche mit Schrecken ja feststellen müssen. Die Herbstsaison, wie wir in Österreich sagen, ist vorbei. Am 5. November oder wann auch immer, oder am 10. November. Und es geht erst wieder weiter im Februar. Volzberg hat 7 Punkte Vorsprung auf die LASK-Amateure. Erstes Spiel dann gleich zu Hause, hat mir mein lieber Freund Peter Hofbauer gesagt, dann gegen Karlsdorf oder in Karlsdorf. Einer der Mitfavoriten, aber geht erst Ende Februar wieder weiter. Was soll ich euch sagen? Wie soll ich jetzt über den Winter kommen ohne diese Erfolgserlebnisse? Naja, schwierig. Nicht schwierig. Wurscht am Ende des Tages, angesichts der Qualifikation der Österreicher. So, gar nicht schwierig. Es wäre eine lässige Diskussion geworden, aber in der Major League Baseball sind ja die Awards vergeben worden. So, also wir wissen, Los Angeles Dodgers haben ja ausführlich besprochen mit Axel und mit Tom und auch mit Matthias Ondraček. Die Dodgers sind World Champion. in der typisch amerikanischen Bescheidenheit, die wir heute ja schon auch im Motorsportteil gewürdigt haben. Aber jetzt sind erstmal die Most Valuable Player Awards vergeben worden und auch die Cy Young Awards, also für die besten Werfer. Bei den Werfern Tarek Skubal und Paul Skeens. Skeens liegt mir natürlich nah am Herzen, weil er für Pittsburgh wirft, nicht mehr lang für Pittsburgh werfen wird oder vielleicht doch, weil ja ich gehört habe in meinem Lieblings-Baseball-Podcast, nämlich The Show mit Joel Sherman und John Heyman, dass die Pittsburgh Penguins, hätte ich fast gesagt, die Pittsburgh Pirates erstmals seit, ich glaube, 100 Jahren geneigt sind, ein bisschen was in das Team zu investieren. In diesem Jahr ein mittelmäßiges Scheißteam, aber eben mit dem herausragenden Werfer, der unglaubliche Statistiken aufgestellt hat. Und das Problem wird natürlich sein, dass es Paul Skeens nicht mehr lange in Pittsburgh freuen wird. Und er sicherlich, wenn er das erste Mal darf, die Gelegenheit ergreifen wird, um zu grüneren Wiesen zu gelangen. Aber vielleicht baut ihm Pittsburgh ja ein einigermaßen kompatibles und kompetentes Team hin, das ich als früherer Pirates-Fan, jetzt Red Sox-Sympathisant, ich weiß, Erfolgsfan, furchtbar, dass ich da auch was bisschen mehr zu lachen habe. Das ist also Paul Skeens. So, ja, dass Tarek Skubal den Award gewinnt, das war irgendwo auch klar. Hat 26 First-Place-Votes bekommen. Und die Frage bei ihm ist eigentlich nur dieselbe Frage wie bei Paul Skeens. Aber ich glaube, Skubal ist es sogar noch wahrscheinlicher, dass er die Tigers verlassen wird und dann irgendwo hin, wo es grünere Pastures gibt. Das ist schon wieder das Gerücht, weil bei den Dodgers aus der Payroll, ich glaube, 80 Millionen rausfallen, dass er vielleicht nach Los Angeles geht. Aber okay, da kann man natürlich den Haken dran machen. Apropos Dodgers, wir machen natürlich den Haken dran an Shohei Ohtani als MVP, als Most Valuable Player für die National League. So, wo wir nicht den Haken dran machen können, also ich schon, aber Axel Goldmann hätte hier die eine oder andere Anmerkung gehabt zum, ich glaube, dass es das war. Also Axel sagt mir, er kann nicht, oder sag mal so, wenn wir über dieses MVP-Vote sprechen, dann gibt es einen Rant. Und der Rant kann sich ja nur darauf beziehen, dass es eben nicht Carl Ralph geworden ist von den Seattle Mariners. Als Catcher 60 Home Runs geschlagen auf einer richtig, richtig schwierigen Defensivposition, sondern dass es Aaron Judge von den Yankees geworden ist. Jetzt hat man früher immer gesagt, okay, wenn man ein Yankee ist, dann hat man eigentlich einen Nachteil. Dann würden die Voter eher gegen einen stimmen, in dem Fall nicht. Ich habe auch wieder bei Joel Sherman, Joe Heyman und Tom Verducci war zu Gast von Sports Illustrated gehört. Die haben irgendwie, glaube ich, alle drei gesagt, sie würden auch lieber Ralph nehmen, aber am Ende des Tages wird es Judge werden. Es ist dann Judge geworden, der natürlich eine viel anspruchslosere Position spielt, manchmal nur als Designated Hitter, also überhaupt nicht der Defensive. Aber was soll man machen? Ja, also da hätte man drüber plaudern können, vielleicht auch mit Schmiedi, aber Schmiedi ist, wie wir erst nach unserer Aufnahme mit Heiko erfahren haben, ist in Las Vegas, wo sonst, für die Formel 1. Großes Thema, und da hoffe ich, dass wir da nächste Woche dazu kommen, wenn es nicht zu spät ist, aber natürlich ein großes Thema, sind die Magdeburger. Weil wir hatten ja diesen Super Saturday am Samstag, naturgemäß, wenn es ein Super Saturday ist. Ich habe mir das erste Spiel angeschaut zwischen den Füchsen und Kiel, da haben die Füchse gewonnen, wo ich ja, also war wirklich lustig, ich schreibe Götzi eine SMS mit der ersten Halbzeit und schreibe Matthias Gitzel ist Wahnsinn. Und in den nächsten 5 Spielminuten verwirft Matthias Gitzel zweimal und leistet sich dazu noch einen technischen Fehler. Ist natürlich immer noch Wahnsinn, aber schön, dass diese Jinx auch von Weitem geht. Aber dann natürlich das, was am Abend dann erst Sache war, also wo man sich dann gesagt hat, das habe ich leider nicht gesehen, weil ich, wie gesagt, Springer keine Kohle geben werde. Und ich habe es nicht gesehen bei deinen, aber der SC Magdeburg hat gewonnen in Flensburg mit 35-31, war zur Halbzeit hinten. Und das ist natürlich ein massives Statement. Also beim ungeschlagenen Tabellenführer Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob nicht Magdeburg davor auch schon weniger Verlustpunkte hatte. Wurscht. Also Magdeburg, die beste Mannschaft in Deutschland. Im vergangenen Jahr ja die Füchse Meister, aber Magdeburg Champions League-Sieger. Darüber hätte zu reden gewesen sein müssen. Und ansonsten, ja, glaube ich, haben wir ziemlich viel abgedeckt. Schön!
Ja, hallo, hier ist Tobi Pader, auch wenn Sie mich nicht kennen, kennen Sie ja Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie sich am Radio hin oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke.
Ah. Sportradio 360, Big Show 736, Tennis. Und ich bin immer noch im Österreich-Trikot, so schaut's aus. Die Frage ist, warum ist Klaus Bellstedt nicht im Werder-Trikot? Grüß dich, Klaus.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Grüßt euch, grüß dich Jens, grüß dich Marcello. Genau, ich habe es kurz überlegt, ob ich das Werder-Trikot noch überstreife. Immerhin drei Werder-Spieler, aktuelle Werder-Spieler, gestern bei diesem sagenumwobenen Spiel in Wien im Kader und Romano Schmid auch noch dann eingewechselt worden. Genau, aber ich konnte mich nochmal zurückhalten. Ich bin schon mehr im Davis-Cup-Modus als im Werder-Modus. Aber Glückwunsch natürlich. Und dann noch ein Steirer, ich meine, der das Tor macht. Der Hulber muss noch durchdrehen.
Der Hulber dreht durch. Werner Gregoritsch mochte ich ja als Spieler nicht, weil er beim GRK gespielt hat und weil er gegen Sturm Graz mal in einem Derby, in meinem ersten Derby, das ich mitverfolgt habe, hat er zwei Tore geschossen gegen Sturm in der Saison 80-81. Und die zwei Punkte haben uns dann gefehlt. Uns Sturm Graz gefehlt auf dem Meistertitel. Marcel Meinert ist auch da. Grüß dich, Marcello.
Servus.
Ja, wir wollen natürlich über Tennis sprechen. Und Marcel, bevor wir vorausblicken nach Bologna, also du bist ja auch mit den deutschen Frauen total drinnen. Im Thema. Du bist im Thema. Sagen wir es mal so. Du bist im Thema. Und Deutschland hat in Ismaning am vergangenen Wochenende Freitag und Sonntag gespielt, gegen die Türkei verloren und am Sonntag dann auch gegen Belgien verloren. Jetzt kann man natürlich sagen, Laura Siegemund kurzfristig abgesagt, Tatjana Maria kurzfristig abgesagt, aber Eva Lüss war ja dabei. Das Doppel fand ich auch anständig. Deutschland ist abgestiegen. Marcel, what does it all mean?
Boah, wie viel Zeit habe ich? Also, dass das natürlich so nicht passieren darf gegen die Gegnerin dieses Formats, ohne da jetzt irgendjemandem aus Belgien und der Türkei auf die Füße zu treten, glaube ich, das ist offensichtlich. Dafür sind die Unterschiede in der Weltranglistenposition zu eklatant. Aber dieses Wochenende hat natürlich auch dann schon einiges gezeigt und aufgedeckt. Der Trend bei den deutschen Mädels in diesem Jahr war ja alles in allem erstmal sehr, sehr positiv, mit einem Grand Slam Viertelfinale, mit Eva unter den Top 40, mit Tatjana und mit Laura nicht so fürchterlich weit dahinter. Man hat gesehen, dass die an einem guten Tag fast jede schlagen können. Wir haben aber ehrlicherweise auch immer gewusst, dass sie an einem schlechten Tag gegen fast alle auch verlieren können. Dass das Eis extrem dünn ist und dass die Stabilität vielleicht auch manchmal noch nicht so da ist, wie wir sie uns wünschen würden. Ella Seidel ist da das beste Beispiel, die gegen die Türkei einen super Auftritt hingelegt hat. Und dann insgesamt würde ich sagen, von der Situation einfach gegen Belgien auch ein bisschen überfahren war. Ich finde es wirklich schwer, den jungen Mädels, gut, Annalena Friedsam ist jetzt nicht mehr so jung, aber ich weiß nicht, ob die dann tatsächlich so mit ihrer Rolle dann gerechnet haben, wie sie dann gegen Belgien auf einmal ausfüllen mussten. Da war dann schon extrem viel Druck auf dem Kessel. Es ist immer so dieses klassische, ja, es ist verdammt viel zusammengekommen. Am Ende ist die Entwicklung noch nicht so stabil, wie man sie sich gewünscht hätte. Und dafür hat man dann jetzt, wenn zwei, drei Steinchen rausbrechen, am Ende waren dann die Top 3 am Sonntag alle verletzt. Und dann merkst du halt, dass die Konstanz überhaupt nicht da ist, dass auch eine Jule Niemeyer überhaupt keine Alternative fürs Einzel gewesen wäre. Und dann stehst du da, wo du jetzt stehst, und es kommen all die Dinge aus den letzten Jahren, in denen man dann ja schon ein großes Loch, eine fehlende Generation bei den Damen ausgemacht hat, wieder hoch. Du hast einen Abstieg erstmals seit, was war das jetzt, 11 Jahren, glaube ich, hast dann Billie Jean King Cup Teamchef verloren und musst jetzt erstmal wieder neu anfangen. Das ist schon verdammt bitter. Dennoch liegt, glaube ich, nicht alles in Schutt und Asche, weil die Leistung über das Jahr ja dennoch Anlass zur Hoffnung gegeben haben. Aber das ist jetzt natürlich ein Schlusspunkt, den so niemand gebraucht hat.
Klaus, ich schließe gern an, und weil Marcel das ja eh sagt, also Rainer Schüttler ist nicht mehr Billie Jean King Cup Kapitän. Ich frage mich, was hat er was falsch gemacht, oder möchte er einfach dem, das sehe ich, kann ich nicht beurteilen. Ja, ist das okay jetzt? Ist es vielleicht wichtig, dass jetzt jemand anderer kommt? Ich weiß nicht, wer das sein könnte. Stand unsere Aufnahme. Klaus, bitte.
Das kann ich auch nicht beurteilen. Ich habe auch nicht mit ihm danach gesprochen oder mit Spielerinnen. Aber irgendwie doch ein logischer Schritt. Weiß nicht, wie ihr das seht, Marcel, wie du es siehst. So, ich habe das fast erwartet, dass er dann auch nicht weitermacht, weil es schon einfach auch, also ja, das ist schon einfach eine große Enttäuschung für ihn und auch für die Spielerinnen. Und dann, glaube ich, sind sie relativ schnell übereingekommen, zusammen mit dem Präsidenten vermutlich dann zu sagen, wir machen so nicht weiter in der Konstellation, wie es dann auch immer gelaufen ist. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist jetzt gut so, wie es gelaufen ist. Ich halte sehr, sehr viel von Rainer Schüttler, aber vielleicht hat er dann auch nicht die Energie, dann wieder sowas aufzubauen und dann da unten rauszuführen, die Truppe. Ich wollte noch eine Sache sagen, anschließend an Marcells Analyse, die natürlich on the point war. Eva Lüss hat mir sehr leid getan, und oder ich habe es fast so ein bisschen geahnt. Also als beste deutsche Spielerin habe ich vorher schon mir so vor dem Wochenende mir gesagt, ey, hoffentlich bleibt die fit. So, und das ist eben immer ein großes Problem auch dieser Mannschaft und von ihr natürlich selbst. Da kann sie nichts für, aber diese fragile Physis von ihr, gut, das hatte jetzt das war, glaube ich, Oberschenkel, Marcel, was sie jetzt hatte, das hatte jetzt nichts mit ihrer Autoimmunkrankheit zu tun, aber du hast bei ihr eben leider, das muss man so sagen, das wird sie mir jetzt, glaube ich, auch nicht übel nehmen, wenn sie es hört, du hast bei ihr immer diesen Unsicherheitsfaktor, ob es hält, und wäre sie fit geblieben, wäre dieses Spiel vielleicht auch an einem anderen Zeitpunkt der Saison, hätte das stattgefunden, dann hätte man mit ihr eine stabile Top-Spielerin am Start gehabt, und das Spiel und das Match und die Spiele gegen die Nation wären anders ausgegangen, glaube ich. So ist es eben alles zusammengekommen, was zusammenkommen konnte, schlecht. Und trotzdem tut es einem irgendwie auch leid für die Mädels, muss ich schon sagen.
Ja, Ismaning jetzt als Austragungsort fand ich eine spannende Wahl. Aber ja, next time, please. Jetzt ist Klaus auf dem Weg nach Bologna. Wir nehmen am Mittwoch auf, wo Österreich noch nicht ausgeschieden ist in Bologna. Also wenn Klaus ankommt, dann werden sich die Österreicher schon verabschiedet haben. Ganz generell, wenn wir da schauen, die Ausgangssituation war ja die vor ein, zwei Monaten, dass wir gedacht hätten, also ich zumindest, okay, Jannik Sinner wird spielen, Carlos Alcaraz wird spielen. Ich hätte nicht gedacht, dass Zverev spielen wird. Der ist jetzt da, aber Sinner und Alcaraz sind eben nicht da. Und bei Alcaraz hatte ich bei diesem Finale am Sonntagabend, Klaus, schon ein bisschen die Befürchtung, er wird rausziehen. Jetzt ist er nicht da. Was nimmt das von diesem Finale weg aus deiner Sicht?
Schon eine Menge, muss ich sagen. Also jetzt lass mir die Reise jetzt auch nicht vermiesen oder so. Denk mal daran, dass Musetti auch nicht dabei ist für Italien. Ja klar, also die ersten beiden sind nicht dabei, so, und ich habe mich natürlich besonders dann, nachdem klar war, dass Sinner nicht spielen wird, auf Alcaraz auch gefreut, und eine unfassbar starke spanische Mannschaft, die ist immer noch stark, die Italiener sind ja auch noch immer noch stark vor einem Publikum, aber jetzt ist es halt so, und ich nehme es dann irgendwie doch dankend an, Sascha Zverev ist der Top-Spieler da bei dem Endturnier, und das ist unser Mann. Also nehme ich das gerne so, wie es ist. Es nimmt von dem Turnier ein bisschen was weg, aber ich glaube, wer gestern schon von euch reingeguckt hat, Belgien gegen Frankreich, das waren schon super Spiele. Das ist schon so ein bisschen dieser Davis-Cup-Spirit. Ich weiß nicht, Marcel, ob du auch was gesehen hast. Jens, du sicher nicht, wegen Österreich und so. Aber das darauf freue ich mich jetzt, und ich glaube, dass dieser Davis, der viel diskutierte und auch kritisierte neue Davis-Cup-Modus, dass es da in Bologna schon wieder auch einen guten Spirit geben kann. Allen vorderst natürlich auch mit den Italienern, mit Cuboli, mit Berrettini. Das wird schon irgendwie, glaube ich, gut werden. Und die deutsche Mannschaft hat eine super Mannschaft, die den Titel da gewinnen kann. Also die hat ja wirklich Riesenchancen jetzt. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen mit dieser mit dieser Mannschaft, die ja schon viele mit 30er dabei hat und dann mit Sascha einen jüngeren Spieler, ist irgendwie, finde ich, total interessant, diese Mischung. Also wie gesagt, ich lasse mir die Laune nicht nehmen oder die Vorfreude auf das Turnier. Aber klar, wenn die beiden besten Spieler der Welt relativ kurzfristig absagen, dann nimmt das natürlich was von dem Event und die Veranstalter werden sich sicherlich auch ordentlich, die werden ordentlich die Faust in der Tasche geballt haben.
Marcel, schließe gleich an und ich gebe dir eine kleine Vorlage. Ich hatte die Tschechen überhaupt nicht mehr auf dem Zettel, ganz ehrlich, weil Lehečka, Menzik, alle Mahac, alle gehatscht. Aber plötzlich jetzt nach der Absage von Alcaraz denke ich mir, hoppla, die Tschechen dann im Halbfinale gegen Deutschland, das könnte vielleicht doch schwierig werden.
Ja, absolut könnte das schwierig werden. Und die Belgier hatte, glaube ich, auch keiner so auf dem Zettel, bis ich dann in Brüssel den Kollegen Collignon mal ein bisschen besser gesehen habe und mir dann vorgestellt habe, okay, wenn Zizou Bergs dann auch noch seine Form findet auf dem Belag, auf dem er am liebsten spielt, dann muss gegen die auch erstmal jemand punkten. Also das wird schon alles sehr, 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 sehr knackig. Ich glaube auch, dass es durchaus intensiv und emotional werden kann. Ich bin weiter hin und her gerissen, was dieses Format angeht. Ich glaube, man gewöhnt sich langsam dran. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass die Nummer irgendwie bei uns einigermaßen unter ferner Liefen läuft. Mit einem Stream irgendwie auf tennis.de. Ich weiß gar nicht, ob sonst noch irgendwo läuft. Das ist für mich keine adäquate Darstellung der Davis Cup Finals, so wie wir sie eigentlich kennen aus unserer Zeit. Und das ist halt wirklich, wirklich schade. Dennoch ist natürlich die Chance der Deutschen so groß wie wahrscheinlich noch nie. Und ich würde mir schon wünschen, dass das über die nächsten Tage dann ein bisschen was auslöst, ohne jetzt irgendwas vorauszusetzen. Auch wenn ich mir die Konstellation gegen die Argentinier angucke und dann auf das Doppel gucke, ist eine gute Bilanz, wie Krapütz haben, aber gegen Sebastian Molteni, glaube ich, ist es, das kann auch ganz schnell mal nach hinten losgehen. Dann verlierst du da den Match-Tiebreak, ist überhaupt gar nichts dabei. Also du hast alle Möglichkeiten, deswegen finde ich es erstmal grundsätzlich gut, dass Sascha spielt. Er hätte es da jetzt sowieso keinem recht machen können, wenn er nicht gekommen wäre. Dann hätte er gesagt, ha klar, jetzt guckt er nur auf sich, jetzt ist er da. Jetzt sagen alle, warum spielt er das denn? Er muss doch gucken, dass er fit bleibt, also, dann wieder fürs nächste Jahr. Also da konnte er jetzt sowieso nur eine falsche Entscheidung treffen. Insofern finde ich das gut, auch im Sinne der Mannschaft. Das hat er ja auch ganz klar gesagt. Ich mach das ausschließlich für das Team. Das glaube ich ihm auch. Und deswegen erwarte ich, dass da eine Menge Zug dann dahinter ist. Aber jedes einzelne Spiel steht da komplett auf der Kippe. Bin ich fest von überzeugt.
Ja, die erste Aufgabe am Donnerstag dann, also die Österreicher werden, wie gesagt, schon ausgeschieden sein gegen Italien heute, da mache ich mir überhaupt keine Illusionen, aber ist ja Sascha gegen Klaus, gegen einen seiner Gegner, gegen die er nicht gern spielt. Er hat jetzt in Toronto zwar gegen Cerundolo gewonnen, aber Cerundolo hat er nicht fertig spielen können. Und Struffi spielt gegen Echeverri wahrscheinlich. Und wie Marcel sagt, dieses Doppel. Also Horacio Sebastian, der weiß schon, wie man Doppel spielt. Also vielleicht bin ich da jetzt zu sehr vorgeprescht, dass ich gleich sage, Deutschland im Halbfinale gegen die Tschechische.
Ach so, am Ende liegt die Wahrheit in der Mitte. Und natürlich ist der Anspruch von Sascha gegen Cerundolo zu gewinnen in der Halle, glaube ich, da gibt es überhaupt gar keine zwei Meinungen. Und Punkt zwei ist, dass Struffi momentan ja auch in richtig guter Form ist. Der hat einen Challenger gewonnen und Echeverri ist jetzt in der Halle auch nicht derjenige, der da das Flutlicht ausspielt. Insofern du hast in allen drei Matches gute Chancen, sie zu gewinnen. Dennoch würde ich jetzt nicht hingehen und die deutsche Mannschaft da als haushohen Favorit in dieses Spiel schicken. Dafür ist mir das alles viel zu eng am Ende des Jahres. Aber lass uns da guten Mutes reingehen. Die Chance ist da und wahrscheinlich ist sie so groß wie lange nicht mehr.
Klaus?
Ja, nee, alles gesagt. Also die Annahme, dass mit einem Sieg im Einzel alles schon durch ist, weil wir so ein gutes Doppel haben, das ist, glaube ich, auch ein Trugschluss und kann gefährlich sein, gerade bei der argentinischen, bei dem argentinischen Doppel, so dass da, ich glaube, das wird ganz eng. Es ist alles auf Augenhöhe, selbst auch Sascha gegen Cerundolo auf dem Belag. Ja, könnte man denken, es ist eigentlich eine gemarte Wiesen, aber ist es, glaube ich, auch nicht, weil er immer gegen den sich auch irgendwie schwer tut und der auch immer wieder irgendwas rausholt aus seinem Werkzeugkasten. Also, das wird eng und ich freue mich darauf, Und aber genau, also am Ende, Marcello und Jens wird Struffi uns das noch holen. Da lachen wir natürlich alle, aber es wäre ihm natürlich auch gegönnt. Super Form.
Boah, das würde ich mir einrahmen. Das würde ich mir sehr gerne einrahmen.
Das würde ich mir auch holen.
Wenn das passiert. Ja.
Genau. Nicht Sascha, nicht Krapü, sondern Struffi macht's. Ja. Also ich meine, keiner hat's mehr verdient dann.
Und das dann Schläger an die Wand hängen und das war's, weil größer wird's nicht mehr.
Ja
gut, aber jetzt, Marcel, hat natürlich Struffi mit diesem Sieg in Lyon die Quali direkt geschafft für die Australian Open. Natürlich,
und
das nimmt er dann wahrscheinlich schon mit. Ich habe eigentlich nur noch die Abschlussfrage, was ihr am Wochenende macht, erspare ich mir für Klaus, die kommt dann für Marcel, aber für dich, Klaus, habe ich schon die Frage, wenn du sagst, ob ich gestern Abend, also Dienstagabend, etwas gesehen habe vom Davis Cup. Ich habe gesucht, aber ich wusste nicht wo. Ich weiß, heute Österreich-Spiel wird im ORF übertragen. Ich weiß, dass Deutschland, hat Marcel ja gesagt, bei tennis.de übertragen. Ich habe keine Ahnung, wenn ich denn wollte, Donnerstagvormittag, ob ich Spanien gegen die Tschechische Republik sehen kann. Im Zweifel eher nein. Und das finde ich auch Wahnsinn, ja. Ich meine, voriges Jahr war es, glaube ich, DAZN, dass der, oder was irgendwie Servus TV, zumindest ja. Online, das ist der, wo hast du das gesehen gestern, wenn überhaupt?
Ich habe nur Highlight-Clips gesehen.
Ja, ich habe auch gesehen.
Ich habe nur Highlight-Clips gesehen. Ich kann es dir auch nicht beantworten. Es gibt bei mir immer noch die stille Hoffnung, aber das weiß Marcel im Zweifel als Fernsehmann besser, dass wenn die Deutschen relativ weit kommen oder sogar das Finale bestreiten, dass dann noch jemand aufspringt. Marcel, siehst du da die Chance, dass da eventuell die Öffentlich-Rechtlichen nochmal nach...
Das wäre sehr krass, kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre sehr kurzfristig. Was ich weiß, ist, dass die Rechte auch nicht zur Verfügung gestanden haben. Also aufgrund dieser Situation mit dem Tennis-Channel haben sich da einige natürlich schon mal umgehört. Wie ist es denn jetzt mit den Davis Cup Finals? Aber es scheint die große Absicht des DTB auch gewesen zu sein, das dann über den kostenlosen Stream zu den Leuten zu bringen. Und der Rest Tennis-Channel, den man, glaube ich, noch über Prime Video irgendwie buchen kann.
Okay.
Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob auf diesem Tennis.de-Stream möglicherweise heute auch schon was läuft. Also beim Billie Jean King Cup lief dann da auf einmal auch Australien irgendwie davor.
Ja.
Aber dann ist das jetzt noch nicht geschaltet. Möglicherweise, das ist, also dass wir hier in dieser Konstellation zusammensitzen und das nicht wissen, das ist eigentlich skandalös und zeigt, dass es definitiv schlecht kommuniziert wurde.
Ja. Wenn überhaupt. Marcel, am Wochenende, was wird dich in Beschlag nehmen?
Der Fußball, Davis Cup tatsächlich dann so ein bisschen, werde ich mir ein bisschen nebenbei angucken. Ansonsten 3 Tage voll durch, Zusammenfassung am Freitag vom Bundesliga-Flutlichtspiel. Da bin ich dann am Abend noch bei Deine Vorschau zu Gast. Mainz gegen Hoffenheim, das Spiel, auf das alle seit Beginn der Länderspielpause warten. Und dann zweimal zweite Liga am Samstag und Sonntag.
Christian Ilzer, ja. Also on a roll, möchte ich sagen. Ex-Sturm Graz-Trainer, Meistertrainer für Sturm Graz.
Ja, wobei da die Frage ist, trainiert er jetzt nicht bald in Wolfsburg? Wenn, also weiß ich auch noch nicht. Nur mal gucken.
Also finde ich Wahnsinn, ja. Letzte Woche sagt uns Martin Konrad, dass Andreas Schicker bei Hoffenheim vielleicht sogar befördert werden soll. Und dann lese ich einen Tag später in der SZ, dass er so gut wie sicher, bei der kleinen Zeitung war es in der Steiermark, so gut wie sicher schon in Wolfsburg ist. Ich kenne mich nicht mehr aus.
Genau, nein, das tut sich keiner. Und dann noch Samstag, Sonntag, zweite Liga, Hannover, Paderborn und Karlsruhe gegen Elversberg in der großen Sky-Originalkonferenz.
Herrlich. Großartig.
Natürlich, und dann natürlich Werder in Leipzig, also das darf ich auch noch sagen. Und da haben wir natürlich mit unserem Lauf gerade 5 Spiele ohne Niederlage, 3 Siege, 2 Unentschieden und jetzt zum Ex-Trainer, könnte nicht besser sein.
Herrlich. Besser kann man es nicht raushauen. Aus der Big Show 736. Danke Marcel, danke Klaus. Morgen der Senfsport und so weiter und so fort. Wir hören uns in der Big Show nächste Woche wieder.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!